Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Sag mal Björn, du bist doch ein sehr sportlicher Typ. Und wenn dann jetzt die hämophilen Patienten zu dir kommen wegen einiger Beschwerden oder überhaupt in die orthopädische Sprechstunde, fällt es dir dann nicht oft schwer, wenn du das so mit ansiehst, dass sie oft keine sportlichen Tätigkeiten haben und du, das ist eigentlich auch eine Leidenschaft von dir, so sportlich tätig zu sein, und du siehst, wie die Patienten sich oft schwer damit tun, sportlich tätig zu sein oder überhaupt so, ja, unbeschwert durchs Leben zu gehen und einfach zu sagen, ah, ich probiere mal die oder jene Sportart aus.
Ja, die Frage ist ja, warum tun sie sich schwer? Tun sie sich schwer aufgrund ihres Krankheitsbildes, dass sie vielleicht schon kaputte Gelenke haben, oder tun sie sich schwer, weil sie sich nicht motivieren können? Und da tue ich mich dann wieder schwer, wenn sich jemand für Sport nicht motivieren kann. weil es, wie du sagst, einfach eine Leidenschaft ist. Ne? Und also mein großes Ziel ist, wenn jemand kommt, der gerne Sport machen möchte, das ihm in irgendeiner Form irgendwie zu ermöglichen. Und wenn jemand eben keinen Sport macht, versuche ich ihm zumindest die Vorteile mal darzulegen, was er alles erreichen kann, wenn er das in seinen Alltag einbaut.
Aber spielt da nicht auch Angst eine ganz große Rolle? Weißt du, ob das nun die Eltern sind oder der Patient selber? Ist ja nicht Angst, sich zu verletzen, Blutung? Ich meine, Blutung ist ja ein ganz wichtiger Part, ne, bei sportlichen Tätigkeiten. Und das ist ja, kann ja sehr schnell und auch unberechenbar sein.
Ja, die Frage ist nur, wo die Angst herkommt. Wenn ein Kind anfängt zu laufen, hat es erstmal keine Angst. Das muss ja irgendwo diese Angst bekommen haben. Und wir haben diese Ängste teilweise von den Eltern in die Kinder reinprojiziert. Oder sie haben tatsächlich irgendwann eine negative Erfahrung gemacht. Und das sehen wir jetzt auch im Erwachsenenalter, wenn die Erwachsenen kommen. Wir haben da zwei Gruppen an Patienten. Die einen, die früher in Watte gepackt wurden und keinen Sport machen durften. Vor allem auch die Älteren, die eine Prophylaxe nicht gewohnt waren. Und jetzt haben wir aber auch die jungen Patienten, die jetzt ins Erwachsenenalter eintreten. Die sind mit Prophylaxe groß geworden und durften auch am Sport teilnehmen. Und insofern muss man sich immer fragen, wo kommt diese Angst her, um das dann entsprechend zu adressieren.
Ist es denn oft so, dass du, wenn du die Patienten siehst, dass die mal über eine, ich sag mal, über eine Verletzung gesprochen haben? Oder ist es eher so, dass sie die Verletzungsgefahr als Vorwand nehmen? Ich meine, ich habe die ja auch in meiner Sprechstunde, und möglicherweise adressieren sie oder besprechen sie ja mit dir Dinge. Ich gehe ja ganz oft aus der Sprechstunde von uns beiden ja raus, so für einen kurzen Moment, und da erhoffe ich mir immer, dass sie dir was anderes erzählt oder zumindest, dass du noch mal eine andere Zusatzinformation bekommst.
Ja klar, das kann natürlich sein, dass diese Verletzungsgefahr als Vorwand ist, wobei Vorwand ja immer etwas ist, was ich bewusst mache. Und es kann mir sehr gut vorstellen, dass für viele diese vermeintliche Ausrede total unbewusst abläuft, sodass sie das einfach in ihrem Denken verankert haben und auch tatsächlich davon überzeugt sind, dass diese Gefahr besteht.
Hämophile, kein Sport.
Um so etwas eben nicht zu machen. Ne? Und vielleicht hilft es dann manchmal auch, Beispiele einfach aufzuführen und zu sagen, was man tatsächlich mit Hämophilie alles machen und erreichen kann und vor allem, welche Sportarten man durchführen kann.
Aber kann man wirklich so viel machen? Ich meine, klar, wir ermuntern sie und wir sagen, sie sollen wirklich an allen Sportarten weitgehend teilnehmen, aber ist das wirklich so? Kennst du da irgendein Beispiel, wo du das auch klar benennen kannst, dass man mit Hämophilie Spitzensport machen kann?
Ja klar, da gibt es einige Beispiele, und sicherlich das bekannteste Beispiel ist Alex Dorset, ein ehemaliger Radrennfahrer, der hat letztes Jahr seine Karriere beendet, aber vielleicht, wir haben ja jetzt gerade die Tour de France gehabt, vielleicht hast du diese Bilder wieder aus Frankreich gesehen, für mich total faszinierend, ich schaue wirklich sehr wenig fern, aber das habe ich mir angeschaut, und es ist für mich eine unglaubliche Leistung. Und wie diese Radrennfahrer durch diese tolle Landschaft fahren, und dann hast du noch diese Begeisterung von den Zuschauern. Und tatsächlich war bis zum letzten Jahr regelmäßig ein Patient mit einer schweren Hämophilie dabei.
Eigentlich unfassbar. Ne? Und sowas wird ja in unseren Sprechstunden, oder wissen wir ja gar nicht, als Hämophiliebehandler wissen wir sowas etwas nicht. Oder scheuen uns davor, das mitzuteilen. Und da habe ich oft die Problematik, können wir solche Dinge adressieren? Oder kann das dazu führen, dass wir eine höhere Verletzungsgefahr haben? Aber das ist ein Trugschluss, glaube ich. Ich glaube, wenn wir eine gute, normale Prophylaxe haben, können wir doch mit einem guten, ja, ich sag mal, gut steigernden Sportprogramm die Patienten so fit machen, ohne dass wir einen wahnsinnig erhöhten Verbrauch an Faktoren haben. Und ich glaube, das ist die einer der Hauptprobleme oder möglicherweise Ängste, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, auch, ne? Ja, ich denke auch, ne? Und es ist auch eine Frage der Einstellung, also des jeweiligen betroffenen Patienten, eine Einstellung der Eltern. Und von ihm kommt ja auch die Aussage, dass ihm immer gesagt wurde, was er alles nicht machen kann. Und er wollte einfach rausgehen und den Leuten zeigen, was man mit der Hämophilie tatsächlich alles machen kann. Und Wahnsinn. Er wurde dann zusätzlich auch noch von seinen Eltern unterstützt, die ihm wirklich auch immer ermöglicht haben, zum Sport zu gehen. Glücklicherweise ist er in einer Zeit groß geworden, wo eine Prophylaxe üblich war, sodass er darauf zurückgreifen konnte. Aber er hat es eben geschafft. Es gibt aber auch viele andere Beispiele. Ne? Ich hatte auch einen Patienten, der hat sehr hochklassig Basketball gespielt. Das war auch möglich, ein vermeintlich kontaktarmer Sport. Aber trotzdem kommt es da immer wieder zu Zusammenstößen mit den Gegnern. Und der ist da ohne Blutung durchgekommen. Und wir haben diese vielen kleinen Patienten, die irgendwo auf dem Land sind und dann wollen sie auch eben in der Fußballmannschaft mitspielen, weil es das Einzige ist, was im Ort angeboten wird. Und denen müssen wir das eben auch ermöglichen, dass sie dabei sind, einfach um auch diese sozialen Kontakte zu haben.
Aber da komme ich jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir ihnen das ermöglichen wollen, und das ist ja eigentlich unser Ziel, dass wir Menschen mit Hämophilie wirklich aktiv am Sport teilhaben lassen wollen, dann müssen wir sie auch begleiten. Da können wir nicht einfach nur sagen, spritz dich alle 2 Tage oder spritz dich vor der sportlichen Aktivität und dann ist alles gut, weil wir dann gegebenenfalls Verletzungen oder auch minimale Blutung verpassen können.
Ja, also das geht nicht. Wie du sagst, wir müssen die darauf vorbereiten. Vor allem gehört dazu, erstmal einen Status zu erheben. Wie geht es dem Körper? Ist der Körper gesund? Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Ja. Und wenn diese Auffälligkeiten da sind, können wir diese Auffälligkeiten in irgendeiner Form wieder rückgängig machen. Gibt es da ein Gelenk, was nicht richtig gut funktioniert, eine Muskulatur, die vielleicht besser trainiert werden muss? Stimmt die Koordination? Neigen die Kinder dazu, umzuknicken oder umzufallen? Und dazu gehört ein spezielles Trainingsprogramm.
Und wenn wir all diese Dinge vorher mit ihnen machen, glaube ich schon, dass wir sie weitgehend motivieren können, etwas zu tun. Aber gibt es da nicht noch etwas, was sie daran hemmt, das zu tun? Also ich meine, ich denke da zum Beispiel an einen jungen Erwachsenen, der am Schulsport, sage ich mal, teilgenommen hat mit seiner Prophylaxe und dann jetzt im Arbeitsleben steht und der eine lange Zeit keinen Sport gemacht hat und den möchte ich jetzt motivieren, sportlich tätig zu sein. Wie gehe ich da am besten ran, wo ich genau weiß, Mensch, Sport könnte dem gut tun? Sport wäre jetzt eigentlich an der Zeit, wo man sagen könnte, der ist auch so ein bisschen voll eingebunden mit seiner Arbeitswelt und geht eigentlich kaum raus. Wie kann ich den da rausholen? Was sind deine Ansätze? Wie kannst du ihn... Oder wie machst du das? Du guckst dir die Gelenke an und empfiehlst ihm dann eine Sportart oder wie gehst du davor?
Das betrifft ja nicht nur Patienten mit Hämophilie, das betrifft ja jeden.
Okay.
Also insofern ist das ja was man allgemein sicherlich verallgemeinern kann oder allgemein sagen kann. Und ich glaube, die Werte einfach, die durch den Sport vermittelt werden, spielen eine so große Rolle. Und das möchte man eigentlich keinem vorenthalten. Also dieses gemeinsame etwas erreichen, gemeinsam füreinander da zu sein, dem anderen zu helfen, das sind alles Werte, die im Sport vermittelt werden. Das ist das eine. Und dann ist es auch so, und du hast es angesprochen, die Leute arbeiten den ganzen Tag, gehen dann nach Hause, ziehen sich in ihren Kokon zurück und irgendwann ist der Körper nur noch an diese einseitige Belastung gewöhnt und versucht durch Ausweichszenarien, Bewegungen, wie auch immer, damit zurechtzukommen und dann treten eben diese Schmerzen auf. Mhm. Und das sind die Patienten, die du dann in der Sprechstunde siehst, dass sie Rückenschmerzen haben, dass die Gelenke wehtun, dass sie verspannt sind im Bereich des Nackens. Und das gilt es eben zu vermeiden. Es ist natürlich schwierig, die Leute im Vorfeld davor hinzuweisen. Die kommen ja meistens erst, wenn sie die Beschwerden haben.
Klar, weil wenn erstmal nichts ist, warum sollten sie erstmal überhaupt in die Sprechstunde kommen? Das ist ja auch oft ein Problem, dass wir manche Patienten ja gar nicht in unserer orthopädischen Sprechstunde sehen. Die kommen zu uns in die normale Hämophilie-Sprechstunde, aber sehen auch keinen Bedarf, einen Termin nochmal in der orthopädischen Sprechstunde zu machen, weil sie eigentlich so für sich selber sagen, ich habe gar keine Beschwerden und die Beschwerden, die ich habe, mit denen komme ich zurecht. Ne? Mhm. Das ist ja oft so ein Punkt, auch darüber nochmal nachzudenken, dass man diese Dinge, damit wir die Dinge auch erhalten können, dann auch zusätzliche sportliche Tätigkeiten empfehlen oder auch durchführen, damit dieser Status, den wir haben, auch wirklich auch so erhalten bleibt. Das sind ja auch solche Dinge. Das sind ja, wie du es eben gerade gesagt hast, sind ja zwei Patienten. Zwei, wenn wir von den älteren Patienten sagen, sind es ja zwei Gruppen. Die, die nie Sport gemacht haben und sagen, ich kann überhaupt gar keinen Sport machen, und die, die halt irgendwann mal sportlich tätig waren, aber dann irgendwie eine Pause eingelegt haben. Ne? Und wenn die jetzt keinen Sport machen, führt das ja unmittelbar zu ganz vielen Nebenwirkungen, ja, und auch Folgeerkrankungen letztendlich.
Ja, klar. Ich meine, grundsätzlich sind die Leute kräftiger danach. Ne? Sie nehmen an Gewicht zu und das führt dann eben auch dazu, dass Erkrankungen auftreten wie erhöhter Blutdruck, vielleicht auch mal ein Diabetes, und die Gelenke nehmen einfach Schaden. Mhm. Aber wie du gemerkt hast, ist es schwierig, ältere Leute davon zu überzeugen, mit dem Sport anzufangen. Insofern ist es meiner Meinung nach noch wichtiger, im Kindesalter schon damit anzufangen, damit die Kinder einfach das Positive spüren. Und da ist, glaube ich, auch wichtig, dass sie das mit anderen zusammen machen. Und da spielt der Mannschaftssport eine ganz große Rolle, weil sie dann eben diese positive Erfahrung über den Sport haben.
Was machst du denn jetzt, wenn du eine Mama hast und ich schlage der Mutter vor, melden Sie Ihr Kind, ich sag mal, beim Tennis an, beim Basketball oder beim Fußballtraining, weil, wie du schon mal gesagt hast, in einer kleineren Stadt gibt es nur dieses Angebot Fußball, und in allen Foren oder auch in allen Empfehlungen steht drin, kein Fußball spielen. Ich meine, das ist ja gruselig an der Stelle. Ne? Es gibt aber nur in dieser Stadt, in diesem Verbund Fußball spielen. Ich meine, dann sitzt da eine Mutter vor dir und wir erklären ihr, doch, melden Sie Ihr Kind an und wir begleiten Sie. Wie nehmen wir ihr die Angst weg? Oder was hat sie zu tun? Also, oder wie begleiten wir das Kind?
Wie muss ich mir die Mutter vorstellen? Eher sportlich oder eher nicht sportlich?
Kluge Frage. Gehen wir mal von zwei Szenarien aus. Wir betrachten jetzt einfach mal die Mama, die sportlich ist.
Da ist es, denke ich, relativ einfach, weil sie auch selbst weiß, dass das dem Kind gut tut. Mhm. Und ich glaube, da können wir dann schon mit der Mutter ein strukturiertes Programm entwickeln und sagen, okay, wenn wir Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 machen, dann schafft es das Kind gut durch das Leben zu kommen und trotzdem Sport zu machen. Das heißt, einen Status erheben, das Kind entsprechend auf die Sportart vorbereiten und dann mit dem Sport beginnen. Mhm. Und dann müssen wir der Mutter aber noch die Sicherheit geben, dass dann auch nichts passiert beim Sport. Ja. Und dann in dem Moment müssen wir das Kind regelmäßig sehen. Und ich mache es tatsächlich so, auch wenn die Kinder keine Beschwerden haben, dass ich die dann alle 3 Monate mir anschaue, um sicher zu gehen, dass da keine Verletzungen aufgetreten sind.
Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Da können wir auch gegebenenfalls mal den Ultraschall draufhalten und gucken, ob es da irgendwelche Veränderungen gegeben hat. Genau, nicht nur am Gang, sondern einfach mal in unserer Untersuchung auch nochmal einen Ultraschall zu machen. Ich glaube, das ist doch.
Und es gibt den Eltern die Sicherheit, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist. Und diese Sicherheit wird sich automatisch auf das Kind übertragen.
Okay. Jetzt haben wir ein anderes Szenario, was wir durchspielen wollen. Eine nicht sportliche Mutter, vielleicht aber einen sportlichen Vater. Und Vater geht aber
alleine
Sport machen. Mhm. Und Mutter ist sofort kriegt sofort Angst, wenn nur der Vater nur die Überlegung hat, das Kind mitzunehmen zum Sport.
Ja.
Was machst du da?
Weil sie selbst keine positive Erfahrung damit hat. Das ist tatsächlich relativ einfach.
Ach.
Weil dann frage ich nämlich das Kind, was es möchte. Und erstaunlich oft sagt das Kind, es möchte gerne Sport machen.
Okay.
Und du hast oftmals das Problem, dass das Kind dann nicht so die sportliche Figur hat. Mhm. Und das Kind weiß das auch, das merkt das. Es hat es nur noch nie ausgesprochen und es traut sich keiner zu sagen. Und wenn man wirklich behutsam da dran geht, dann kann man das Kind mitnehmen und sagen, okay, du wiegst heute so und so viel, würdest gerne Sport machen. Mhm. Das geht, wenn du zum Beispiel das Gewicht reduzierst, wir mal langsam anfangen und du vielleicht mit dieser Sportart anfängst oder mit deinen Freunden das machst und vielleicht diese Position einnimmst. Und dann sehen wir uns in 6 Monaten wieder.
Ja.
Und dann sagst du mir, wie viel du wiegst. Und dann sagst du mir, was du alles kannst und nicht kannst. Und dann überlegen wir, wie du diese Defizite aufarbeiten kannst. Natürlich in der Sprache des jeweiligen Alters, des Kindes.
Ja.
Aber das funktioniert erstaunlich gut. Und dann springt dann die Mutter drauf an, weil die Mutter auf einmal sieht, dass das Kind eine Begeisterung entwickelt. Weil unbewusst nehmen die das ja auch wahr, dass die Kinder unglücklich sind.
Ja, da hast du recht. Was wollen Mütter am meisten, dass ihre Kinder natürlich glücklich sind und zufrieden sind. Das ist ja eins der Hauptdinge, die Mütter ja auch sehen wollen. Ein glückliches Kind. Das ist ja eigentlich eines der wichtigen Dinge. Und ich kann dir dazu ein Beispiel nennen. Das ist echt interessant, weil du es jetzt gerade so schön erzählst. Wir hatten einen Jungen, der war auch immer so kein Sport getrieben und war eher zurückhaltend. Und dann haben wir ihn gefragt, was er möchte. Und er hat einfach gesagt, er möchte gerne Sport machen. Er konnte das noch gar nicht benennen, welche Sportart er machen wollte. Aber wir haben ihn erst einmal begleitet in einer physiotherapeutischen Einrichtung. Haben wir ihn erst mal uns angeschaut, haben ihn ein bisschen motiviert, ganz bestimmte Bewegungen durchzuführen. Und er ist regelmäßig gekommen und dann hat er von alleine dann eben festgestellt, dass er gerne rudern gehen wollte.
Ach komm.
Hm?
Okay.
Und ist zum Rudern gegangen. Mhm. Und ist jahrelang wirklich aktiv rudern gegangen. Und das war für ihn der Sport, den er wirklich machen wollte. Und ich muss dir sagen, der hat in der Zeit über 25 Kilo abgenommen. Mhm. Und wenn du ihn heute fragst, was das Schönste ist, was so passiert ist in seinem Leben, der ist mittlerweile fertig mit seinem Studium, sagt er, dass er mir ermöglicht hat, Sport zu machen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, mein Gott, das muss ja wirklich was ganz Entscheidendes sein für Kinder, sportlich tätig zu sein oder überhaupt Sport machen zu können.
Ja, klar,
und das unterschätzen wir wahrscheinlich.
Ja, klar, es ist eine Freiheit, die sie haben. Sie sind nicht ausgeschlossen und sie dürfen vor allem mit den anderen zusammen sein.
Mhm. Und ich glaube, haben wir nicht oft auf dem Schirm, glaube ich. Ne? Wir denken immer, sie können ja froh sein, dass sie hier eine gute Therapie haben, keine Blutung haben. Wir achten auf ganz viele Dinge, dass sie ein annähernd normales Leben haben. Aber das normal bedeutet...
Das nimmt ein Kind nicht wahr.
Das oder?
Ist, nee, das sieht, was die anderen machen und es möchte dabei sein und die Welt ist nun mal anders geworden.
Ja.
Ja, und das ist, denke ich, das, was wir denen ermöglichen müssen. Und nur so haben wir dann auch eine Chance, wirklich später in die Erwachsenen ranzukommen, wenn sie das selbst schon mal erfahren haben. Und darüber geht es am besten.
Was machst du denn, wenn du Kinder hast, die zum Beispiel eher anders sportlich tätig sein wollen, zum Beispiel regelmäßig zum Skifahren wollen? Also ich meine, das ist ja auch etwas, wo die Verletzungsgefahr allein schon für Menschen ohne Hämophilie auch schon groß ist. Ne?
Ja.
Wie gehst du da vor?
Naja, also wenn sie nur einmal im Jahr Skifahren, dann sehe ich bei jedem, ob es jetzt Hämophilie ist oder nicht, ein Problem, weil der Körper nicht darauf vorbereitet ist. Ne?
Mhm.
Und das heißt, da müssen wir schon überlegen, wie die Kinder unterwegs noch aktiv sind, um eben die Muskulatur auch zu haben. Trotzdem, wie du sagst, die Verletzungsgefahr beim Skifahren ist einfach da, auch bei normalen, gerinnungsgesunden Menschen.
Ja.
Die brauchen halt eine spezielle Prophylaxe dann in dem Moment. Ja? Was anderes wirst du in dem Moment auch nicht machen können. Ein spezielles Training jetzt für Skifahren ist für Kinder nicht zugänglich. Das ist viel mit Eigenmotivation, wenig in der Gruppe. Das machen ja Erwachsene kaum, dass sie sich so für Skifahren vorbereiten.
Wie ist denn das so mit so einer Skihalle? Es gibt bei uns in der Nähe gibt's eine Skihalle.
Ja.
Kann das vielleicht unterstützen, was tun oder eher?
Klar, kannst du schon machen. Ich bezweifle aber, dass du wirklich die Familien dazu motivieren kannst,
okay,
da einmal die Woche hinzufahren.
Ich dachte nur vielleicht als Vorbereitung. Aber passieren denn nicht oft die Verletzungen nicht eher beim Skifahren, sondern beim An- und Aussehen? Ich habe mir da mal, also zumindest sind es die Patienten oder zumindest Menschen, denen ich begegne, dass eigentlich die Verletzungen nicht beim Skifahren direkt, sondern beim An- und Ausziehen der Schuhe oder so. Oder
ist das blödesten Situationen. Wenn du einigermaßen Skifahren kannst und du fährst Ski, dann ist deine Muskulatur gut angespannt, du stehst konzentriert auf dem Ski und da passiert eigentlich relativ wenig. Passieren tut es meistens dann irgendwie beim Abschwingen, wenn du nicht mehr konzentriert bist, wenn dich irgendwas ablenkt beim Skifahren und du einfach nicht mehr diese Muskelspannung hast. In dem Moment verdrehst du dir dann dein Kniegelenk.
Gut, okay. Aber grundsätzlich kannst du sagen, wenn sie mit einer Skifreizeit unterwegs sind, ordentlich substituieren und sie nicht auszuschließen. So würdest du genauso vorgehen. Ja gut, okay, das ist ja mal eine Maßgabe, die wir machen wollen.
Ja, das heißt, unser Ziel sollte sein, die Patienten möglichst früh im Kindesalter schon zum Sport zu bringen. Am besten übrigens in den Mannschaftssport, weil da gibt es nämlich auch im Training klare Regeln und die Verletzungsgefahr ist deutlich geringer, als wenn die jetzt hinten auf dem Bolzplatz mit ihren Jungs kicken. Da gibt es keine Regeln und da wird öfters mal getreten. Wir müssen sie, wenn, dann auch wirklich gut drauf vorbereiten, gucken, wo die Defizite sind. Und wenn sie mal angefangen haben, dann sollten wir die Kinder regelmäßig sehen, um den Kindern, aber auch den Eltern die Sicherheit zu geben.
Das machen wir bei den frühzeitig mit den Kindern. Was machen wir denn mit den Kindern, die in die Pubertät kommen? Ich meine, du weißt ja, da ist ja alles daddeln am Handy rum, am Computer, am PC. Das ist ja dann auch noch mal schwieriger zu motivieren, sie in irgendeiner Weise für den Sport zu... Oder meinst du, dass wenn wir sie frühzeitig einmal motiviert haben, dass sie einmal, wenn sie drauf angesprungen sind, dann machen sie weiter?
Wenn sie den Weg gegangen sind, dann machen sie es sicherlich weiter, vielleicht auch eingeschränkt oder sie wechseln die Sportart.
Ja.
Dann erst anzufangen in dieser Phase ist extrem schwierig. Mhm. Ja, da hilft dann meistens nur noch das Fitnessstudio, wenn dann der Körper auf einmal eine Rolle spielt und das Körperbewusstsein da ist und man möchte irgendwie gut aussehen, vielleicht ein paar Muskeln entwickeln. Da ist vielleicht der Hebel, die Kinder dann in das Fitnessstudio zu bringen, was heutzutage geht. Vor ein paar Jahrzehnten oder Jahren hätte man gesagt, bitte Kinder nicht in das Fitnessstudio. Es gibt mittlerweile Fitnessstudios, die bieten das speziell auch für Kinder an. Man muss den Kindern nur sagen, du wirst am Anfang jetzt nicht die große Muskulatur entwickeln und es gibt spezielle Übungen, die du machen kannst. So kann man tatsächlich auch diese Gruppe greifen und sagen, hier, das ist ein Vorteil, den du hast, da bist du auch mit Gleichaltrigen zusammen und das Fitnessstudio ist zumindest momentan zurzeit cool.
Aber sag mal, Fitnessstudio, ich meine, die können ja relativ, was müssen wir den, ja, diesen jungen Jungs eigentlich mitgeben? Ich meine, da ist ja immer so dieses Ding, wenn die halt mit Freunden rausgehen, mehr Gewicht, mehr Gewicht, mehr Gewicht. Ja. Und was empfiehlst du ihnen, vielleicht mit nicht so viel Gewicht trotzdem annähernd das gleiche Ziel zu erreichen wie der Kumpel?
Gehen wir mal auf die Pubertät zurück. In der Pubertät wirst du noch nicht viele Muskeln entwickeln. Du kannst trotzdem deinen Körper schulen und stärken, aber du wirst nicht diese Muskeln entwickeln. Das sage ich denen auch immer. Und ich weise dann vor allem bei den Jungs immer noch auf die offenen Wachstumsfugen hin, die sie noch haben, die Mädels eher weniger.
Ja.
Und bei denen ist das mit dem schweren Gewicht tatsächlich auch seltener das Problem.
Ja.
Dass die durch ein schweres Gewicht da schon Schaden nehmen können, also die Sehnenansätze, die Knochen, und sagt denen, dass sie eher mehr Wiederholung machen sollen und weniger Gewicht nehmen und sie werden den absolut selben Effekt haben. Das mit der Muskulatur, das kommt später noch. Da können sie gut drauf vertrauen, wenn die Hormone mal ins Spiel kommen, dass die Muskeln automatisch wachsen werden, wenn sie weiter trainieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sie, das ist eine Sportart. Das heißt, sie brauchen einen sehr guten Faktor-Level, weil eben diese kleineren Verletzungen auftreten können. Und deswegen brauchen die dann auch eine individualisierte Substitution. Und das geht eben nur in Absprache mit dem Behandlungszentrum.
Aber dann gilt es ja im Grunde genommen auch für denjenigen, für den älteren Patienten, der letzten Endes nicht so viel Sport gemacht hat in seinem Leben und vielleicht das ein oder andere Gelenk geschädigt hat, der könnte doch letzten Endes auch dort im Fitnessstudio angepasst auch ein Trainingsmodul durchführen. Oder was meinst du?
Auf jeden Fall. Ja. Das Entscheidende ist, dass er was macht, was ihm Spaß macht. Begeisterung weckt Leistung und nur mit Begeisterung können wir tatsächlich auch eine Verbesserung erreichen. Und wenn es für ihn das Fitnessstudio ist, dass er da seine Verbesserung oder seinen Spaß hat, wird er da auch gut werden und seinen Körper trainieren können. Wenn er lieber, keine Ahnung, nach draußen gehen möchte, sich aufs Rad setzen möchte, dann müssen wir ihm das ermöglichen.
Hast du denn selber aus deiner orthopädischen Sprechstunde so einen älteren Patienten, wo du sagst, es hat sich gelohnt, auch im hohen Alter mit Sport zu beginnen? Hast du da ein Beispiel vor Augen, wo das jemand mal gemacht hat?
Du, ganz viele. Und ich hatte gerade neulich, hat mir eine über 90-jährige Frau eine DVD geschickt, sie sehr schick angezogen, modernste Sportklamotten, Filme aus dem Fitnessstudio. wie sie sich an den einzelnen Geräten filmt. Hat eine Dreiviertelstunde gedauert und sie wollte dann von mir wissen, ob sie ihre Übungen korrekt ausführt. Fand ich sensationell. Und sie hat erst spät mit Sport angefangen.
Ach.
Also sowas gibt es.
Sowas gibt es auch?
Ja.
Mit 90?
Über 90.
Ach, über 90, mein Gott. Ja. Okay, also habe ich auch noch gute Chancen, mit dem Sport zu beginnen. Du weißt ja, es ist ja, ich muss mich nur noch begeistern lassen. Mensch, nochmal, okay, alles klar.
Ich hoffe nicht, dass ich jetzt zu viele DVDs bekomme.
Wer weiß.
Wer weiß. Aber das ist schon beeindruckend. Nein, aber es geht. Ne? Also man kann auch in hohem Alter anfangen. Und die Frage ist immer, welche Ziele man sich setzt. Und wenn das Ziel ist, erstmal in Bewegung zu kommen, dann ist da im Prinzip jede Sportart gut und auf jedem Level. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Sport im Alter vor Knochenbrüchen schützt. Ach. Die Sturzgefahr ist geringer, die Muskulatur ist verbessert, die Koordination ist verbessert und der Knochen wird gestärkt durch Muskelzug und Muskelspannung. Also viele, viele Vorteile. Und gerade die, die jetzt Angst haben, dass sie vielleicht im Alter stürzen oder einen osteoporosebedingten Bruch bekommen, denen kann man mit Sport sehr gut helfen. Ganz einfache Maßnahme.
Mensch, da hast du mich jetzt auf was gebracht. Das kann wirklich jetzt für mich tatsächlich der Motivationsschub sein, tatsächlich mit Sport zu beginnen. Also auch für mich, die schwere arthrotische Gelenke hat, das nehme ich mir jetzt tatsächlich zu Herzen.
Ja, dann machen wir doch Folgendes, dann machen wir erstmal eine Statuserhebung.
Ja.
Dann trainieren wir dich dafür.
Ja.
Und dann fängst du mit Sport an. Und nach 3 Monaten kontrollieren wir.
Ja, dann machen wir den nächsten Podcast nach 3 Monaten, gucken wir, was mit mir passiert ist.
Sehr gut.
Genau, so machen wir das.
Da bin ich mal gespannt.
Alles klar. Danke dir, Björn.
Danke dir.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.